Dabei haben wir auf Seite 3 noch die letzte Lektion, die dieser Mose durchlaufen muss. Einmal muss er lernen, dass es nicht auf ihn, sondern auf Gott ankommt. Dann muss er lernen, das Ziel im Auge zu behalten und für dieses Ziel Absagen zu erteilen. Wisst ihr, ich finde das immer so schwer, wenn in Gemeinden gelehrt wird, ein Christ tut das nicht und tut das nicht und tut das nicht. Das ist für mich ein negatives Evangelium. Ein Christ tut das und das nicht, weil er etwas anderes, viel Besseres zu tun hat. Ich habe mit einem Kollegen zusammen gewohnt vor Jahren, der so richtig in der Welt lebte und die Welt genoss. War nach dem Krieg, er war auf der Flucht vom Osten her, durch viel, viel Not schlussendlich in den Westen gelangt und arbeitete jetzt und verdiente gut und musste nun nachholen, was er in seiner Jugend eben auf der Flucht und in der Kriegsnot verpasst hatte. Und nun kam er eines Tages zu mir und sag mal, ich habe 2 Kinokarten, kommst du heute Abend mit mir ins Kino? Ich schaue ihn an, ich sage, Hans, da war ich einmal, aber da möchte ich nicht wieder hin. Ja Mensch, was hast du denn vom Leben? Du rauchst nicht, du trinkst nicht, du gehst nicht in den Lokal und so weiter und so weiter. Das sprudelte nur so in mir raus. Ich sage, du Hans, hör mal, ich will dir jetzt auch was sagen. Du hast Hunger und ich setze dir einen Schweineeimer vor und du isst. Ja, das hat er jahrelang hinter sich. Er verstand die Sprache, darum habe ich so gesagt zu ihm. Ich sage, eines Tages stelle ich einen weißgedeckten Tisch mit einem herrlichen Gedeck und einer fantastischen Mahlzeit neben Schweineeimer. Und du darfst wählen, wo gehst du hin? Ja, setz ich mir am Tisch. Ich sage, Hans, ich sitze schon viele Jahre am Tisch. Glaubst du, dass ich den verlassen zu deinem Schweineeimer komme? Wisst ihr, vor allem wenn ihr mit den jungen Leuten arbeitet, mir tut das oft so leid, wenn man zu jungen Leuten, jungen Christen sagt, na hör mal, wie kannst du denn? Und so weiter und so weiter. Wisst ihr, warum die meistens in der Welt und in der Sünde leben? Weil sie niemand geholt hat und in die Mitarbeit der Gemeinde gestellt. Hol die mal in die Mitarbeit. Das war eines der Geheimnisse unserer Kindererziehung, den Kindern Verantwortung geben. Mein Junge hatte mit 14 die Verantwortung für die Gebetsgruppe in der Schule übernommen. Ich habe ihn sehr geschoben. Wenn er kann, soll er das ruhig machen. Ja, er hatte ein bisschen Angst, mit 14 eine solche Verantwortung zu übernehmen. Ich wusste schon, warum ich ihn da reinsteuerte. Und prompt kam es. Er ist von meinem Holz und eine Birne fällt nicht weit vom Apfelbaum. Durchtrieben und geladen mit allen Dummheiten, die es im Leben gibt. Und so wollte er auch gerade mal sowas anstellen wieder. Kommt eine Lehrerin auf ihn zu, spricht ihn an. Das sind mir die Richtigen. Da gehen Sie in der großen Pause beten und nachher... Er kam nach Hause und hatte seine Lektion abbekommen und dann sagte er so am Tisch, er sagte, du, da bist du in der ganzen Schule bekannt, du kannst ja nicht mehr leben, wie du willst. Weil du diese Verantwortung hast. Da bist du abgestempelt. Das verpflichtet dich ja. Ich habe innerlich nur applaudiert. Innerlich. Ich habe gedacht, Junge, das ist das einzig Richtige. Und ihr werdet das erleben, wenn ihr in Schulungsarbeit von Mitarbeitern in Gemeinde steht. Sorgt dafür, dass Menschen, junge Menschen, Verantwortung in der Gemeinde übernehmen und Freude bekommen an dieser Verantwortung. Und ihr werdet feststellen, es fallen die Dinge der Welt eigentlich fast von alleine, nicht ganz von alleine, ich muss schon Nein sagen dazu, ich komme ja in eine Entscheidung. Aber mein Lebensziel bestimmt meinen Lebensstil. Und dann ein Ruf. Mose ist Mitarbeiter geworden, weil Gott ihn gerufen hatte. Nun wollen wir diesen Ruf ganz kurz nur betrachten, denn er steht so einfach da, dass ihn jeder selber verstehen kann. 2. Mose Kapitel 3, Vers 7. Was ist ein Ruf? Ein Ruf ist eine Schau für eine Aufgabe. Ein Ruf ist nicht ein Brief vom Himmel, der nachts auf meine Bettvorlage fällt und morgens, wenn ich aufstehe, ist da Engelspost angekommen. Ein Ruf ist nicht irgendetwas, ich habe einen Traum, auch wenn der Mazedonier beim Paulus ein Ruf nach Europa war. Also Gott hat viele Register, die er ziehen kann. Aber sehr oft ist ein Ruf ganz einfach die normale Schau. Der Jesus hat zu den Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Eine Schau hat er ihnen gegeben. Und hier sagt Gott zu Mose in Kapitel 3, Vers 7, ich habe gesehen das Elend meines Volkes, Vers 8, ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand, sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land. Gott sagt, hör mal Mose, ich habe mit diesem Volk etwas vor. Also er zeigt ihm seinen Plan. Den Plan hat Mose verstanden. Nur während Gott ihm diesen Plan zeigte, hat Mose noch nicht daran gedacht, dass er einer der Ausführenden sein muss, ein Werkzeug sein muss. Und so geht es uns. Wir lernen, Verlorene zu sehen im Lichte Gottes. Wir lernen, Menschen, die noch nicht das Evangelium hören konnten, weil noch niemand zu ihnen gekommen ist, wir hören davon. Wir lesen in Berichten davon. Wir bekommen eine Schau. Wir fangen vielleicht sogar an zu beten. Wir sagen sogar, Jesus sende Arbeiter in seine Ernte. Und dann eines Tages packt der Herr uns beim Schopf und sagt, du kannst dein Gebet selber erhören. Ich denke an eine Familie bei uns im Nachbardorf. Ich hörte von ihnen, dass sie gläubig gewesen sein sollen und inzwischen alles verschüttet ist und sie nirgendwo hingehen. Ich lag auf den Knien in meinem Büro und ich betete und ich sagte, Herr Jesus, besuch diese Familie. Und jetzt konnte ich nicht mehr weiter beten. Was? Ich soll die besuchen? Du, ich habe dich wissen lassen, dass diese Familie gläubig geworden ist. Besuchen kannst nur du sie, geh. Ich glaube, ich brauchte noch etwa eine Viertelstunde innerlich, bis ich mich gefangen hatte. Denn ich meinte das ganz ehrlich, dass der Herr doch dieser Familie jetzt helfen soll. Viertelstunde später saß ich im Auto und fuhr zu dieser Familie. Wenn ich nicht gebetet hätte, wenn ich nicht die Schau Gottes verstanden hätte, wäre wahrscheinlich nie der Gedanke in mein Herz gekommen, dass ich das machen soll. Aber nun habe ich so gebetet. Und jetzt packt der Herr mich und sagt, nun, dann geh du hin. Und so ist genau bei Mose, Vers 10. So gehe nun hin, ich will dich zu Pharao. Was? Jetzt setzt dieser Kampf ein. Wer bin ich? Vers 11. Das kann ich nicht. Mose, Vers 12. Ich will mit dir sein. Jetzt gibt Gott ihm eine Verheißung. Ja, wer bist du denn, wenn ich zu Israel komme und ihnen das sage? Wie soll ich dich denn benennen? Ich bin, der ich bin. Und wenn du zu dem Volk kommst, dann sagst du ganz einfach, der ich bin, der ewige Gott, der hat mich gesandt. Also, das ist dein Auftrag, okay? Ja, aber Kapitel 4, 1, siehe, sie werden mir nicht glauben. Na, dann tu ein Wunder. Und Gott gibt ihm ein Wunder. Vers 10. Ach Herr, ich bin je und je nicht bereit gewesen. Mose, hör mal, wer hat den Menschen die Zunge geschaffen? Ach ja, ist alles schön, Herr. Ich habe keine Ausrede mehr, aber trotzdem gehe ich nicht, schick, wenn du willst. Können wir hineinschauen in diesen inneren Kampf und in diese Auseinandersetzung, bis ein Mensch bereit ist zu gehen? Und manche, ich habe euch meine Geschichte kurz erzählt gestern, manche, die im Dienst des Herrn stehen, die sind nicht mit wehenden Fahnen ins Lager des Herrn hinübergewechselt, sondern der Herr hatte seine Mühe, uns zu kriegen, bis er uns dahin brachte, dass wir gehorchten und gingen. Es kostet etwas, einen Ruf anzunehmen. Und wisst ihr, das für mich Interessante ist, was passiert jetzt? Nachdem Mose den Ruf angenommen hat, Kapitel 5, Vers 2, da steht er nun vor Pharao und da sagt der Pharao, wer ist der Herr, dessen Stimme ich hören müsse? Ich weiß nichts von dem Herrn, ich will auch Israel nicht ziehen lassen. Mensch, das ist eine schöne kalte Dusche für den Mann. Wir dürfen nicht meinen, wenn wir im Dienst des Herrn, wenn wir einen Auftrag des Herrn erfüllen, dass wir sofort mit offenen Armen empfangen werden, dass alle applaudieren, na schön, endlich kommst du. Vers 21 in Kapitel 5. Der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr unseren Geruch habt stinken gemacht vor Pharao, jetzt jammert sogar das Volk noch. Eigentlich die, für die er sich einsetzt, rebellieren jetzt. Und die Entmutigung setzt ein. Wie reagiert Mose? Kapitel 5, Vers 22. Mose kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Herr, seit ich dir angefangen habe zu dienen, habe ich nur Probleme. Und in der Tat, das wird genau passieren. Das sind die Prüfungen, die nicht ausbleiben. Kapitel 6, Vers 1. Nun sollst du sehen, was ich Pharao tun werde. Mose, ich habe gesagt, ich bin mit dir. Ich werde jetzt was tun. Durch eine starke Hand muss er sie lassen ziehen. Er muss sie durch eine starke Hand loslassen. Und Gott redete mit und so weiter. Vers 6. Darum sage den Kindern Israel, ich bin der Herr und will euch ausführen und so weiter. Ich will, unterstreicht mal in den nächsten paar Versen, ich will. Mose, hör mal, du bist nur Werkzeug. Ich will das tun. Glaubst du mir das? Glaubst du mir, dass ich dich gebrauchen will? Kapitel 6, Vers 9 nimmt Mose einen neuen Anlauf. Jetzt hat er Mut bekommen. Mose sagte das alles den Kindern Israel, aber sie hörten ihn nicht vor Seufzen und Angst und vor harter Arbeit. Vers 12, Mose redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israel hören mich nicht. Wie sollte mich denn Pharao hören? Dazu bin ich noch unbeschnittener Lippen. Also, Herr, es ist furchtbar mühsam. Ich habe dir das ja schon am Anfang gesagt, deshalb wollte ich ja auch nicht. Können wir hineinschauen in ein solches Menschenleben? Wenn ich manchmal Schüler mitnehme und sie bitte, ein Zeugnis zu geben, wie sie gerufen worden sind in die Bibelschule, dann sage ich ihnen, versucht mal euren Zuhörern klarzumachen, was sich in eurem Herzen alles abgespielt hat, als ihr das erste Mal gemeint habt, zu hören, der Herr ruft euch. Sag das so ganz praktisch, weil das Hilfe ist für die anderen. Da sieht man nur den Bibelschüler, da sieht man nur den großen Missionar und dann sieht man sich so ganz klein daneben und vergisst, dass der nämlich genauso klein eines Tages daneben stand und auch die Kämpfe hatte. Und der Herr hat es geschafft mit ihm und er wird es auch schaffen mit mir. Also wir merken, ein Ruf ist gar nichts Mystisches, Übernatürliches, sondern ein Ruf ist eine Schau für eine Arbeit. Einer, der keine Schau für eine Arbeit hat, kann sie nicht tun. Wer von euch irgendwo Verantwortung für andere hat, der leidet immer darunter, dass andere die Arbeit erst dann recht tun können, wenn sie eine Schau für die Arbeit haben. Wenn sie keine haben, dann muss man dauernd neben ihnen stehen und jeden Handgriff muss man ihnen erklären. Schnappen sie die mal und haben selber Interesse. Dann läuft die Sache von alleine. Und genauso ist es beim Herrn. Viele Kinder Gottes, viele Gläubige sitzen in unseren Gemeinden, die sind völlig unbrauchbar. Wir können die mitnehmen zum Dienst, aber die taugen nichts, weil sie keine Schau haben für die Arbeit. Und wenn erst ein Mensch einmal erkannt hat, dieser ist verloren, dann entsteht ein Verlangen, dann muss ich ihm das Evangelium sagen. Das Verlangen, das Evangelium zu sagen, entsteht nicht an der Stelle, ich habe Fähigkeiten, es anderen weiterzusagen. Jetzt will ich das mal ausprobieren. Sondern das Verlangen entsteht, ich sehe die Not eines verlorenen Menschen und ich fange an, mit ihm zu sprechen. Wie geschieht Erlösung? Durch Gott allein, durch ein Werkzeug und durch Blut. Durch Blut. Kommen wir zu Kapitel 12. Der wichtigste Tag in deinem Leben und in meinem Leben. Vers 2. Ist uns der aufgefallen? Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm sollt ihr die Monate des Jahres anheben. Also, das ist ein entscheidendes Datum. Wir feiern unseren Geburtstag, eigentlich den verkehrten. Wir müssten alle unseren Tag der Bekehrung als den wirklichen Geburtstag feiern. Das ist der, der vor Gott zählt. Was ich vorher gelebt habe, das ist alles ausgelöscht. Hat alles keine Bedeutung für die Ewigkeit. Mein Leben mit Gott zählt von dem Augenblick der Bekehrung an. Wie sagt der Liederdichter, dies ist der schönste Tag, den Gott mir gab, und so weiter. Der wichtigste Tag, 2. Mose 12, Passafest. Wollen wir ein bisschen lesen in diesem Kapitel? 2. Mose 12, 3, sage der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage des Monats nehme ein jeder ein Lamm, wo ein Hausvater ist, je ein Lamm zu einem Haus. Wo ihr aber in einem Haus zu einem Lamm zu wenig sind, so nehme er's und sein nächster Nachbar an seinem Hause, bis ihr so viel wird, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt ein solches Lamm nehmen, daran kein Fehl ist, ein Männlein, ein Jahr alt, von Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen. Vers 7, und sollt von seinem Blut nehmen. Vers 13, und das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, darin ihr seid, dass wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern dem Herrn zum Fest. Habt ihr was gemerkt? Gibt es drei Wörter, die ich versucht habe zu betonen, die immer wiederkehren. Nehmen, Lamm und Blut. Das sind die drei Wörter. Darin hängt 2. Mose 12. Das ist das Passahlamm. Das ist meine Bekehrung. Wie würden wir nehmen neutestamentlich jetzt übersetzen? Wie heißt der Ausdruck dort? 98 Mal im Johannesevangelium steht er. Glauben. Glaube. Das Lamm. Jesus Christus. Und sein Blut. Das ist alles, was nötig ist zur Bekehrung. Ich glaube, dass Jesus Christus sein Blut für mich vergossen hat. Ach so. In 2. Mose 12 sind das die entscheidenden Worte. Der Hausvater, Seite 4, nahm ein Lamm, schlachtete es, dann nahm er das Blut und bestrich die Pfosten und Oberschwelle seiner Haustüre. Und damit wurde dieses Haus von dem Würgeengel verschont. 2. Mose 12, 13. Von was spricht das Passahlamm? Es spricht von einem Stellvertreter. Lest einmal Vers 29. Zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägypten, von dem ersten Sohn Pharaos an, der auf seinem Thron saß, bis auf den ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehes. Da stand Pharao auf und alle seine Knechte in derselben Nacht und alle Ägypter und ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, darin nicht ein Toter war. Entweder ein Lamm oder der Erstgeborene. Entweder ein Lamm oder der Erstgeborene. Könnt ihr sehen, dass das Lamm der Stellvertreter für den Erstgeborenen war? Denn der Würgeengel musste alle Erstgeburt in Ägypten schlagen. Und wenn er Blut sah an einem Pfosten eines Hauses, jetzt will ich das mal übertrieben sagen, dann wusste er nicht, dass hinter dieser Türe ein Israelit war, sondern er wusste, dass hinter dieser Türe eine Familie lebte, die bereits einen Toten hatte, denn das tote Lamm. Wir lesen nichts davon, aber stellt euch vor, eine israelitische Familie hätte sich nicht gefühlt. Was wäre geschehen? Der Erstgeborene wäre gestorben. Stellvertretung. Es gibt ein kleines Wörtlein in der deutschen Sprache, das Stellvertretung andeutet. Und das kommt sehr oft vor in der Bibel, im Blick auf Erlösung. Hat drei Buchstaben. Für. Er trug unsere Krankheiten, er nahm auf sich unsere Schwächen und so weiter. Er starb für uns. Was meint das für? An unserer Stelle. Nun, darüber brauche ich hier nicht zu sprechen, das ist uns geläufig genug. Stellvertretung. Ich habe eine Frage. Wie sicher war eine israelitische Familie in ihrem Wohnzimmer in jener Nacht? Wie sicher? Bernd? Ja, mach's ein Bild, sag's ein Bild. Wie sicher war? Ich habe eine Frage. Wer eine eigene Wohnung hat, kennt ihr den Augenblick, ich habe mich ins Bett gelegt und plötzlich schießt mir durch den Kopf, habe ich auch die Wohnungstür zugemacht. Was macht ihr dann, wenn diese Frage kommt? Dann steht man auf und geht gucken. Wie sicher geht man nachher ins Bett? So sicher, wie man sich versichert hat. Also wie sicher waren die Israeliten in dem Wohnzimmer? So sicher sie das Blut an dem Pfosten hatten. Ja? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da sagt die Frau des Hauses, die Mutter des Hauses, du sag mal, es ist 11:45. Wird uns auch nichts passieren? Was sagt der Mann zu ihr, um sie zu versichern? Geh schnell raus, guck an die Pfosten. Die Frau geht raus, kommt rein, freudestrahlend, alles in Ordnung. Wie sicher ist dein Heil? Kannst du es übertragen? Wie sicher ist deine Erlösung? Wie sehr kannst du dich freuen? So sicher du weißt, dass Jesus Christus dein Stellvertreter ist. Genauso sicher. Stellt euch eine israelitische Familie vor, die zwar überzeugt ist, das Blut ist dran, aber um 23:45 um Mitternacht fangen die an zu bibbern und verkriechen sich in die letzte Ecke ihres Wohnzimmers bis 23:45 und dann sind sie sicher gewesen, der Würgeengel muss vorbeigegangen sein, denn unser Sohn lebt noch, unser Erstgeborener. Werden die bewahrt, weil sie da in der Ecke sitzen und bibbern? Da ist die andere Familie nebenan. Um 23:45 fangen sie an zu singen und preisen ihren Gott. Und um 23:55 fallen sie sich alle um die Arme, um den Hals und freuen sich ihres Heils. Welche der beiden Familien ist sicherer? Dass sich die Sicherheit hat doch nichts mit mir und meinem Zustand zu tun. Ob du bibberst und ängstlich bist oder ob du fröhlich ein Lied singst zur Ehre Gottes, wenn das Blut am Pfosten ist, ist das Gericht an dir vorübergegangen. Das ist ganz wichtig. Der Missionar hat eine interessante Erfahrung gemacht. Mit einer Geschichte hat sie erzählt. Der Mississippi war zugefroren. Und ein Mann musste ans andere Ufer, weil er dort wohnte, über den gefrorenen Mississippi. Nun traute er dem Eis nicht ganz und fing an, mit guter Überlegung, auf allen Vieren zu kriechen. Denn damit verteilt sich das Gewicht und es ist tatsächlich so, wer schon mal auf dünnem Eis versucht hat zu gehen, hat festgestellt, wenn man auf allen Vieren geht, trägt Eis, was es nicht tut, wenn man nur auf die Füße stehen würde. Und so fängt er an, auf allen Vieren über den Mississippi zu kriechen. Als er mittendrin ist, da donnert es gewaltig hinter ihm, er wagt nicht einmal zurückzublicken. Plötzlich saust ein vierspänniges Fuhrwerk an ihm vorbei über die Eisdecke. Und der Missionar sagt, das sind zwei verschiedene Christen. Der eine, der immer um sein Heil bangt, ob es auch reicht, ob es auch reicht, ob es auch reicht. Und der andere, der ganz einfach diesem Heil vertraut und sich freut. Beide kommen ans andere Ufer. Die Frage ist nur, welchen wir sein möchten. 2. Mose 12 ist ein ganz gewaltiges Kapitel, um uns einmal klar zu machen, das Blut soll euer Zeichen sein, nicht deine Gefühle, nicht deine guten Werke. Ach, der Herr kann mit mir schon zufrieden sein. Ich habe mich heute gut gehalten. Nein. Das Blut soll euer Zeichen sein. Streichen wir uns das dick an, wenn wir mit Heilsgewissheit manchmal Probleme haben. Heilsgewissheit liegt doch nicht in mir. Stellt euch mal vor, ein Schiff geht vor Anker und wirft den Anker in den eigenen Bauch. Ja, das tun viele Christen. Die werfen den Anker in den eigenen Bauch. Wenn sie Heilsgewissheit suchen, dann fangen sie an zu horchen. Na, wie geht's mir denn heute? Nicht gut. Oh, Herr, ist wohl alles in Ordnung bei mir? Die haben ihren Anker in den eigenen Bauch geworfen. Der Anker liegt verankert im Felsengrund, außerhalb von uns. Das Blut soll euer Zeichen sein. Hast du Jesu Blut angenommen zur Versöhnung für deine Sünde, dann ist das Blut das Zeichen, nicht deine Gefühle. Ob es dir heute gut geht oder dreckig, das spielt gar keine Rolle. Ob es dunkel ist oder ob es hell ist, ob du fröhlich bist oder ob du traurig bist, ob du in Leid stehst oder ob du gerade das große losgezogen hast. Das ändert die Wellen, der Wellengang. Ändert dann der Festigkeit des Ankers im Grund überhaupt gar nichts. Dort unten ist es ganz still. Toben tut es nur da oben. Und genauso ist es mit unserem Heil. Das Blut soll euer Zeichen sein. Ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Und zweitens, klein b, das Blut ist das Lösegeld. Ach so, kostete es etwas, Israel zu erlösen? Jawohl, Israel war ein Sklavenvolk. Und Israel muss erlöst werden. Schlagen wir Matthäus 20 auf, Vers 28. Wilfried, du hast selber Felder hier, ja? Lies doch bitte mal Matthäus 20, 28. Ich nehme an, dass wir dort ein anderes Wort finden.
Das heißt, wie der Sohn der Menschen, des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Sein Leben zu geben als Lösegeld. Luther sagt Erlösung, das ist richtig. Aber Lösegeld, stellen wir uns einen Sklaven vor. Ich bin versklavt und jemand will mich lösen. Dann muss er bezahlen. Und wenn er bezahlt hat, gehöre ich ihm. Ich gehöre nicht mir. Am Tage der Erlösung bin ich nicht frei geworden. Frei, dass ich machen kann, was ich will, sondern Gott hat mich gekauft. Die eine Seite der Erlösung ist Loskauf und die andere Seite ist Ankauf. Schlagt einmal 1. Thessalonicher auf. 1. Thessalonicher 1. Viele Christen begreifen in ihrer Bekehrung nicht, dass sie jetzt Gott gehören. Das war meine Not 6 Jahre lang, habe ich mir selber gelebt, weil ich meinte, Erlösung besteht darin, ich bin jetzt gerettet von der Hölle, ich bin jetzt gerettet von der Macht Satans, ich bin jetzt frei. Und dann habe ich mich auch als freier Mensch benommen und gemacht, was ich wollte. Und erst 6 Jahre später habe ich begriffen, dass der Tag meiner Erlösung ja gleichzeitig der Besitzerwechsel war. Gott hat mich gekauft, ich gehöre rechtmäßig ihm. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben, wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern. Was ist Erlösung? Bekehrung. Von zu. Kannst du in deinem Leben von beiden Bewegungen sagen, erlöst von, erlöst zu? Denkt mal an das wunderbare Wort, das viele auswendig kennen, Jesaja 43, 1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du gehörst mir. Wie sagt der Korintherbrief, ihr seid teuer erkauft, ihr gehört euch nicht selbst. Aha. Wisst ihr, wahres Christsein fängt eigentlich nicht nur da an, wo wir erlöst werden von der Macht Satans, sondern wahres Christsein, Christus in meinem Leben, steht eigentlich erst da, wenn ich mich ihm unterordne und ihm anvertraue. Und das ist die Frage von Klaus am Anfang gewesen. Wir lesen 2. Mose, Kapitel 13. Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt, die allerlei Mutter bricht bei den Kindern Israel unter den Menschen und unter dem Vieh, denn sie gehören mir. Gehören sie rechtmäßig ihm? Ja. Warum? Er hat sie erkauft mit dem Blut. Wenn der Erstgeborene dem Herrn gehört, gehört das ganze Volk ihm.
Das ist ja logisch.
Wenn alle Erstgeborenen dem Herrn gehören, dann gehört ihm das ganze Volk. Das ist stellvertretend für das Volk. Und so lest ihr immer und immer wieder in der Bibel von dem Ausdruck mein Sohn, gemeint mein Volk, meinen Sohn. Meinen Erstgeborenen heißt es dann später im Neuen Testament. Passalam. Ihr habt dann noch einige Stellen, auf die ich jetzt nicht mehr näher eingehe. Ich muss noch der Ursula die Antwort geben. In 2. Mose 12, 46. In einem Hause soll man's essen, ihr sollt nichts von seinem Fleisch hinaus vor das Haus tragen und sollt ihm kein Bein brechen. Und da steht bei den meisten eine Parallelstelle drunter, nämlich, schlagt mal nach, Johannes 19, 36. Vers 33, 32, da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie zu Jesus kamen, sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Vers 36, denn solches ist geschehen, dass die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Habt ihr eine Parallelstelle dort? 2. Mose 12, Vers 46. Ah, ist das nicht großartig? Wir haben es nicht ganz geschafft. Ich brauche noch 5 Minuten, aber die nehme ich nicht von eurer Pause, sondern von der nächsten Stunde, um das Passalam abzuschließen. Wir haben ja noch 5 Minuten. Ich dachte Viertel nach. Das ist ja prima. Die Frage, die uns kommen muss bei diesem Blut eines Lammes, wie hat Tierblut im Alten Testament eine solche Kraft, dass Menschen vor dem Tod verschont werden? Und die Frage ist letztlich ganz einfach zu beantworten, nach dem, was wir in der Einleitung sagten. Was ist dieses Passalam anderes als Schatten von Jesus Christus? Was ist das Blut des Passalammes anderes als das Blut, Schatten des Blutes Jesu Christi? Der Schatten kann nur da sein, weil der Körper, der den Schatten wirft, vorhanden ist. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus das Lamm Gottes erwürgt vor Grundlegung der Welt ist. Wie kann Gott Adam und Eva als sündige Menschen im Paradies begegnen? Nur weil Jesus Christus, das Lamm Gottes, erwürgt vor Grundlegung der Welt da ist. Und das Erste, was dort geschieht, Gott schlachtet Tiere, kleidet sie mit Fellen. Blut muss fließen. Sünde kostet Leben. Blut, was für Ströme von Blut durch das ganze Alte Testament hindurch, hat nur eine Bedeutung, weil es das Blut Jesu Christi ist. Die Geretteten des Alten Testamentes durch Tieropfer werden nie durch Ochsenblut im Himmel sein. Nie. Die werden in der Vorausschau des Blutes Jesu Christi gerettet sein, genauso wie wir in der Rückschau waren. Was war jede Passafeier? Ihr könnt das nachlesen in 2. Mose 12. 2. Mose 12, Vers 14. Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern. Und dann Vers 26. Wenn dann eure Kinder im Gottesdienst fragen werden, Was habt ihr da für einen Dienst? Dann sollt ihr sagen, das tun wir zum Gedenken an den Tag der Erlösung. Also musste das Passa Jahr für Jahr für Jahr gefeiert werden, immer wieder zur Erinnerung, das Blut soll euer Zeichen sein. Und immer war es Hinweis auf das Blut Jesu Christi. Und wir? Was machen wir denn als Gläubige, wenn wir Abendmahl feiern? Das tut zu meinem Gedächtnis. Ich schaue zurück nach Golgatha. Und jetzt könnt ihr an der Zeichnung sehen, für Gott macht es nichts aus, ob ich unter dem Passalam gelebt habe oder unter dem Abendmahl. So oder so ist es die Wirkung des Blutes Jesu Christi. Es wird kein Mensch im Himmel sein, aus dem Alten Testament, angefangen von Adam über Abraham und so weiter, David, die werden alle gerettet sein im Himmel durch das Blut Jesu Christi. Aber das war noch nicht da, geschichtlich, und so hat Gott ihnen den Schatten gegeben, Tierblut, ein Passa-Lamm. Und so kommt dann Johannes der Täufer und sagt, das ist Gottes Lamm, welches der Weltsünde trägt. Da gibt es ganz interessante Kleinigkeiten, ich will euch nur ein bisschen anspitzen, in der Bibel sorgfältig zu lesen, das Passa-Lamm. In 2. Mose 12 habt ihr gelesen, das muss 4 Tage in Quarantäne gebracht werden, um auch ganz sicher zu sein, dass es nicht krank ist. Es muss ja ohne Fehl sein. Und deshalb musste der Herr Jesus 4 Tage lang in Jerusalem sein, bevor er am Kreuz starb. Das war Vorschrift. Die Juden mussten ihre Lämmer 4 Tage vorher in Quarantäne bringen zur Prüfung. Und so musste unser Herr im Johannesevangelium, kann man das wunderschön nachvollziehen, musste 4 Tage in Quarantäne sein und musste geprüft werden. Wer hat ihn geprüft? Mit 3-maligem Urteil? Ohne Fehl? Ich finde keine Schuld an diese Menschen. 3-mal kommt dieses Zeugnis. Das sind ganz interessante Bibelstellen, wo alttestamentliche Riten sich erfüllen in unserem Herrn. Ich kann es auch anders sagen. Jetzt habe ich plötzlich eine Erklärung, warum diese alttestamentlichen Riten notwendig waren. Weil sie ja genaues Schattenbild unseres Herrn sein mussten. Also das sind so Kleinigkeiten am Rande, aber die sind großartig. Wollen wir hier zum Kaffee gehen?